Bibelkurs Teil 15, Untergang und Neuanfang. Ich lese aus dem Propheten Micha, im Kapitel 7, die Verse 18 bis 20. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade üben, wie du unseren Vätern von den Tagen der Vorzeit her geschworen hast. Obwohl der Herr sein Volk Israel zur Zeit des geteilten Königreichs immer wieder zur Umkehr ruft, bleibt eine Wende aus. Deshalb kommt, wie wir nun im 15. Teil unseres Bibelkurses sehen werden, das Gericht Gottes über Israel. Doch diese notwendige Strafe ist nur die eine Seite der Medaille. Einige Jahrzehnte später ermöglicht der Herr seinem Volk nämlich bereits einen Neuanfang. Er erbarmt sich und vergibt, wie es Micha und andere Propheten angekündigt haben. Teil 1, der Untergang. Wie wir im 12. Teil unseres Bibelkurses beobachtet haben, ist das Nordreich Israel bereits im 8. Jahrhundert vor Christus durch den Ansturm der Assyrer untergegangen. Im Südreich Juda sitzt mit Josia zwischen 641 und 610 vor Christus letztmals ein gottesfürchtiger König auf dem Thron. Seine Nachfolger wollen dem Herrn nicht mehr dienen. Joachim, Joachin und Zedekia sind nur noch Schattenkönige jener beiden Großmächte, die sich nach dem Zerfall des assyrischen Weltreichs um die Vorherrschaft streiten, nämlich Ägypten und Babylon. Der junge babylonische Feldherr und Kronprinz Nebukadnezar entscheidet dieses Duell mit dem Sieg in der Schlacht von Karkemisch im Jahr 605 vor Christus für sich. Die Chaldäer, das heißt also die Babylonier, übernehmen die Vorherrschaft. Die Auswirkungen bekommt das kleine Königreich Juda schon bald zu spüren. Nebukadnezar, der noch im gleichen Jahr seinem verstorbenen Vater auf dem Thron folgt, macht sich nach dem Sieg über Ägypten daran, die umliegenden Kleinstaaten seiner Herrschaft zu unterwerfen. Schritt für Schritt verliert Jerusalem seine Unabhängigkeit. Phase 1, 605 vor Christus. Im Jahr 605 vor Christus wird die Hauptstadt Judas erstmals unterworfen. Die Kriegsgefangenen werden nach Babylon in den heutigen Irak verschleppt. Unter ihnen befinden sich Daniel und seine drei Freunde. Juda wird zu einem abhängigen Vasallenstaat. Nun bestimmen die Chaldäer, wer in Jerusalem auf dem Thron sitzt. Phase 2, 597 vor Christus. Die judäischen Könige versuchen, sich aus der Abhängigkeit der Chaldäer zu befreien. Deshalb wird Jerusalem ab 598 vor Christus erneut belagert. Ein Jahr später fällt die Stadt. 10.000 Juden, vor allem Personen aus der Oberschicht, werden gefangen genommen und weggeführt, wie wir im zweiten Buch Könige, Kapitel 24, den Versen 11 bis 18 lesen. Unter ihnen befinden sich der Prophet Hesekiel und, was auch außerbiblische Keilschrifttexte belegen, König Joachim. Der Nachfolger von Nebukadnezar hat den König von Juda später aus seinem Arrest befreit und ihn an seiner eigenen Tafel verpflegen lassen. Phase 3, 586 vor Christus. Als sich der von Nebukadnezar neu eingesetzte König Zedekia, es ist ein Onkel Joachims, mit Hilfe Ägyptens erneut von Babylon zu lösen versucht, da reißt der Geduldsfaden, der Chaldäer. Jerusalem wird 2 Jahre lang belagert. Der Prophet Jeremia fordert die Einwohner zur Kapitulation auf, doch er wird in eine Zisterne gesteckt. Jerusalem fällt im Jahr 586 vor Christus. Ich lese aus dem Buch Jeremia, Kapitel 39, die Verse 1 bis 2. Und es geschah, dass Jerusalem eingenommen wurde. Im 9. Jahr Zedekias, des Königs von Juda, im 10. Monat, war Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer nach Jerusalem gekommen und hatte die Belagerung begonnen. Und im 11. Jahr Zedekias, am 9. Tag des 4. Monats, brach man in die Stadt ein. Nun kennen die Babylonier keine Gnade mehr. Der Tempel, der Königspalast und alle Häuser der Stadt werden in Brand gesetzt. Die Mauern werden niedergerissen, der Großteil der Bevölkerung verschleppt. 4 Jahre später folgt eine zweite, kleinere Deportation. Nur ein kleiner Überrest bleibt im Land zurück, um die Felder und Weinberge zu bewirtschaften. Somit ist genau das eingetroffen, wovor die Propheten das Volk jahrelang gewarnt haben. Weil Israel nicht zu Gott umkehren wollte, muss es nun unter fremder Herrschaft leben. Teil 2. Die Zeit des Exils. Von der großen Trauer der Juden nach dem Fall Jerusalems und von den desolaten Zuständen im Land zeugen die Klagelieder. Ich lese aus dem 4. Kapitel die Verse 4 bis 6a. Dem Säugling klebt die Zunge am Gaumen vor lauter Durst. Die Kinder verlangen nach Brot, aber niemand bricht es ihnen. Die sonst Leckerbissen aßen, verschmachten auf den Gassen, die auf Purpurlagern ruhten, sind jetzt froh über Misthaufen. Denn die Schuld der Tochter meines Volkes, sie ist größer geworden als die Sünde Sodoms. Der 137. Psalm ist ein Lied, das im Exil im fernen Babylon verfasst wurde, wo sich die Juden nach ihrer alten Heimat sehnten. Im Vers 1 lesen wir, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Doch diejenigen, die mit Gottes Wort vertraut sind, fassen bald schon wieder neuen Mut. Schließlich hat der Herr verheißen, dass diese Strafe nicht auf ewig währen wird. Bereits 1,5 Jahrhunderte zuvor hat der Prophet Jesaja seinem Volk, vor allem im 2. Teil seines Buches, im Hinblick auf die nun eingetretene Situation Trost und Mut zugesprochen. Jesaja 40, da lesen wir in den Versen 1 bis 2, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Der Prophet Hesekiel, der mit der zweiten Deportationswelle nach Babel gelangt ist, warnt sein Volk bis 586 vor Christus vor dem Untergang. Doch sobald Jerusalem gefallen ist, bekommt seine Botschaft einen neuen Charakter. Nun kündigt er an, dass sich Gott wieder über sein Volk erbarmen wird. Treue Zeugen Gottes sind auch Daniel und seine 3 Freunde. Sie befinden sich seit der ersten Wegführung in Babel. Als begabte Studenten werden sie von Nebukadnezar gefördert. Mit der Zeit bekleiden sie höchste politische Ämter. Als die Beamten des Reichs dazu aufgefordert werden, sich vor einem goldenen Standbild in der Ebene Dura zu verneigen, weigern sich die drei Freunde. Gott stellt sich hinter sie und errettet sie aus dem Feuerofen, in den sie geworfen werden. Genauso bewahrt er Daniel in der Löwengrube. Daniel weiß um die Ankündigung des Propheten Jeremia, dass das Exil 70 Jahre dauern soll. Wir lesen davon in Daniel Kapitel 9, Vers 2. Man vergleiche dazu auch Jeremia Kapitel 25, Vers 11 oder Kapitel 29, Vers 10. Genau auf diese Verheißung stützt er sich, wenn er Gott im Gebet darum bittet, sich über Jerusalem zu erbarmen. Ich lese Daniel Kapitel 7, Vers 18. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre. Tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Die Stadt Babylon wird unter Nebukadnezar zu einer prachtvollen Königsresidenz ausgebaut. Die Außenmauern sind 27 Kilometer lang und so breit, dass sie sogar von Streitwagen befahren werden können. Allein für den Bau der nördlichen Mauer wurden nach Berechnungen von Archäologen 164 Millionen Ziegelsteine benötigt. Das größte der rund 100 Stadttore ist das Ishtar-Tor, von dem eine 920 Meter lange Prozessionsstraße ins Innere der Stadt führt. Auf dem Tor sind Löwen, Drachen und Stiere dargestellt. Nebukadnezar lässt es mit blau glasierten Ziegeln verkleiden. Heute noch kann dieses Kunstwerk im Pergamonmuseum in Berlin bestaunt werden. In Babylon gibt es über 50 Tempel. Ihre Gold- und Silberkuppeln glänzen in der Sonne. Der Haupttempel namens Esagila ist dem Gott Marduk geweiht. Die Tempelanlage schließt sich im Norden die Zikkurat, das heißt der Stufenturm von Etemenanki, an. Der Thronsaal im weitläufigen Königspalast hat eine Fläche von 52 mal 17 Metern. Weiter unbekannt sind die terrassenförmig angelegten hängenden Gärten mit einer großen Vielfalt an Pflanzen. Sie zählten zu den sieben Weltwundern der Antike und sollten Nebukadnezars Frau Amytis an die Berge ihrer Heimat Medien im heutigen Iran erinnern. Seine Macht steigt dem neuen Weltherrscher zu Kopf. Vom Dach seines Palastes aus bewundert Nebukadnezar seine Errungenschaften. Ich lese Daniel 4, Vers 27. Ist das nicht das große Babel, sagt Nebukadnezar, das ich mir erbaut habe zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? Daniel berichtet uns, wie Nebukadnezar nach dieser Begebenheit für sieben Zeiten, also es werden wohl sieben Jahre gewesen sein, aus der Gemeinschaft der Menschen verstoßen wird. Er frisst Gras wie die Rinder, seine Haare wachsen wie Adlerfedern, seine Nägel sind wie Vogelkrallen, wie wir in Daniel Kapitel 4, Vers 30 lesen. Erst als der Herrscher anerkennt, dass ein anderer, Gott, der allmächtige Herr, über ihm steht, wird ihm sein Verstand wieder geschenkt. Teil 3, der Neuanfang. Was die damaligen Bibelleser bereits wussten und mit Sehnsucht erwarteten, wird ab 538 vor Christus zur Tatsache, nämlich die Rückkehr in die Heimat. Im zweiten Buch Chronik, Kapitel 36, lesen wir in den Versen 22 und 23. und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf. Die Vorherrschaft der Babylonier ist nur von kurzer Dauer. Unter den Nachfolgern von Nebukadnezar schwindet ihre Macht. 539 vor Christus gelingt es dem Perserkönig Kyros II., das scheinbar unbezwingbare Babylon einzunehmen. Er leitet den Euphrat um und watet mit seinen Soldaten durch das hüfthohe Wasser in die Stadt. Es ist jene Nacht, in der Daniel den babylonischen Kronprinzen Belsazar während eines ausgelassenen Festes sein Ende ankündigt. Kyros schenkt seinen Untertanen größere Freiheiten. Sie sollen ihre Religion und Kultur frei ausüben dürfen. Kyros erlaubt den Juden, in ihre Heimat zurückzukehren und dort den Tempel wieder aufzubauen. Damit bewahrheitet sich, was Jesaja im 8. Jahrhundert vor Christus angekündigt hat. Jesaja 44, Vers 28. Gott spricht von Kyros. Er ist mein Hirte, und er wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Über die Zeit nach dem Exil berichten uns drei historische, also geschichtliche, und drei prophetische Schriften des Alten Testaments. Esra, Nehemia und Esther auf der einen Seite und dann Haggai, Zacharia und Maleachi auf der anderen Seite. In den Büchern Esra und Nehemia lesen wir, wie die Juden in mehreren Wellen nach Jerusalem zurückkehren. Die Stadt zwischen 539 und 445 vor Christus wieder aufbauen. In der hebräischen Bibel bilden Esra und Nehemia ein einziges Buch mit dem Titel Esra. Es ist die Fortsetzung der Bücher Könige und Chronik. Erst in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments in der Septuaginta werden daraus zwei Teile gemacht. Esra überliefert uns, wie Kyros den Juden im Jahr 538 vor Christus erlaubt, nach Israel zurückzukehren. Viele Israeliten, die das Leben in der Weltstadt Babylon genießen, machen von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch. Anders, eine Gruppe von 42.360 Personen unter der Leitung von Zerubabel, einem Enkel König Joachins, die 537 vor Christus in der Heimat ankommt und ein Jahr später den Grundstein für den Wiederaufbau des Tempels legt. Es ist, besonders für die ältere Generation, ein bewegender Moment. Buch Esra, Kapitel 3, da lesen wir in den Versen 12 bis 13, aber viele der alten Priester und Leviten und Familienhäupter, die den früheren Tempel gesehen hatten, weinten laut, als der Grund für dieses Haus vor ihren Augen gelegt wurde, während viele ihre Stimme zu einem Freudengeschrei erhoben, so dass das Volk das Freudengeschrei nicht unterscheiden konnte von dem lauten Weinen im Volk. Denn das Volk erhob ein großes Jubelgeschrei, so dass man den Schall weithin hörte. Doch das Projekt kommt aufgrund geistlicher Trägheit und äußerer Widerstände ins Stocken. Erst 520 vor Christus werden die Arbeiten am Tempel auf Drängen der Propheten Haggai und Zacharia wieder aufgenommen. Haggai sagt im 4. Vers des 1. Kapitels: Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Haggai erinnert daran, dass Gott jeden Einsatz für sein Reich segnet. Auch Zacharia ermutigt die Israeliten, das Werk voranzutreiben. Darüber hinaus empfängt er von Gott 8 nächtliche Offenbarungen. Der Herr gewährt ihm einen umfangreichen Einblick in die Zukunft. Im zweiten Teil seines Buches verheißt er das erste und das zweite Kommen des Messias. Er kündigt an, dass der kommende Erlöser zuerst leiden muss, dann aber zum König gekrönt wird. Der Dienst von Haggai und Zacharia trägt Früchte. 70 Jahre nach seiner Zerstörung wird der Tempel fertiggestellt und eingeweiht. Im Vergleich zum Tempel Salomos ist es ein bescheidenes Gebäude. Einige Jahrhunderte später wird es von Herodes dem Großen in jahrzehntelanger Arbeit zu einem der größten Bauwerke der Antike erweitert. Unter der Herrschaft des persischen Königs Artaxerxes kehrt um 458 vor Christus mit einer weiteren Gruppe von Rückkehrern der Schriftgelehrte Esra nach Israel zurück. Sein Anliegen ist es, dass die Juden wieder lernen, auf Gottes Wort zu achten. Deshalb unterweist er das Volk in der Heiligen Schrift. Esra Kapitel 7, Vers 10: Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun und in Israel Gesetz und Recht zu lehren. Fast zur gleichen Zeit arbeitet am persischen Königshof in Susa ein Jude namens Nehemia. Er wird uns im gleichnamigen Buch vorgestellt. Als Mundschenk ist er einer der höchsten Beamten im Perserreich. Nehemia erfährt von der Not der nach Israel zurückgekehrten Juden. Die Botschaft von ihrer Schmach und von den niedergerissenen Mauern geht ihm zu Herzen. Nehemia Kapitel 1, Vers 4: Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Der Herr schenkt es, dass Nehemia von König Artaxerxes im Jahr 445 vor Christus die Erlaubnis bekommt, nach Jerusalem zu reisen. Dort baut Nehemia trotz heftiger Widerstände von Seiten der nichtjüdischen Bevölkerung die Stadtmauern wieder auf. Die Anführer seiner Gegner sind Tobia, der Ammoniter, Sanballat, der Horoniter und Geshem, der Araber. Letztere sind uns auch durch außerbiblische Quellen belegt. Nehemia setzt sich während seiner Anwesenheit besonders für die Anliegen der Armen ein. Er selbst geht mit gutem Beispiel voran und verzichtet auf seinen Lohn als Statthalter. Es ist ihm wie dem Schriftgelehrten Esra ein großes Anliegen, dass das Volk zu Gott umkehrt und aus den Fehlern der Vergangenheit lehrt. Aus der Zeit der persischen Herrschaft erzählt uns auch das Buch Esther. Der persische König Ahasveros, griechisch heißt er Xerxes, er regiert zwischen 486 und 465 vor Christus, berühmt für seine missglückten Feldzüge gegen die Griechen, er verstößt seine Gemahlin. Auf der Suche nach einer neuen Königin fällt seine Wahl auf die Jüdin Esther. Der Herr lenkt es, dass sie in einer Zeit an die Macht kommt, in welcher der höchste Regierungsbeamte Haman beabsichtigt, das Volk der Juden auszulöschen. Zusammen mit ihrem Cousin und Adoptivvater Mordechai setzt sich Esther in Susa, in der Winterresidenz der persischen Könige, für ihr Volk ein. Auch wenn der Name Gottes im Buch Esther nie vorkommt, bemerkt der aufmerksame Leser, dass es der Herr selbst ist, der die Geschicke seines Volkes in jenen Tagen so lenkt, dass die Verschwörung aufgedeckt wird. Das jüdische Purimfest erinnert noch heute an die wunderbare Errettung der Juden. Abgeschlossen wird das Alte Testament durch die Botschaft des Propheten Maleachi, der ebenfalls in nachexilischer Zeit gewirkt hat. Maleachi wendet sich gegen die religiöse Gleichgültigkeit des Volkes. Er ruft dazu auf, für den Herrn das Beste zu geben. Gott soll nicht nur Herr genannt, sondern auch dementsprechend behandelt und geehrt werden. Konkret zeigt sich diese Herzenshaltung im alltäglichen Verhalten des Menschen. Mit Ungläubigen, so Maleachi, sollen keine Ehen geschlossen werden. Genauso wenig soll eine Ehe geschieden werden. Beides ist Sünde. Auch fordert Maleachi seine Mitmenschen dazu auf, dem Herrn ihren Zehnten, das heißt den zehnten Teil ihres Einkommens in vollem Umfang abzugeben. Schließlich schaut er, wie so viele seiner Vorgänger, auf die kommende Erlösung voraus. Maleachi kündigt nicht nur den Wegbereiter des Messias, sondern auch den Herrn selbst an, der zu seinem Tempel kommen wird. Maleachi Kapitel 3, Vers 1 und dann die Verse 23 bis 24. Bis sich diese Verheißungen erfüllen, werden aber nochmals vier lange Jahrhunderte verstreichen. Vier Jahrhunderte, in denen das Volk Gottes keine Offenbarungen mehr empfängt. Während die Weltmacht der Perser durch die Griechen und später durch die Römer abgelöst wird, schweigt der Herr. Danach aber greift er im Neuen Testament durch seinen eigenen Sohn umso machtvoller in die Weltgeschichte ein. Wir kommen zum Schluss. Der Herr hat nach der Zeit des babylonischen Exils mit einer kleinen Schar einen Neuanfang gemacht. Dieser radikale Einschnitt ist nötig gewesen. Der kranke Baum musste gefällt werden. Doch zu Ende ist Gottes Plan mit uns Menschen deswegen noch längst nicht. Ich lese Jesaja Kapitel 11, Vers 1. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schössling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Die eigentliche Wende, die steht noch bevor. Amen.